Es ist ein winziges Fleckchen Erde, gerade mal 170 Quadratkilometer groß, inmitten des riesigen Pazifiks. Die nächste bewohnte Insel, nämlich die Insel Pitcairn, die liegt über 2000 Kilometer entfernt. Die Rede ist von der sagenumwobenen Osterinsel. Die kennen viele von uns wegen diesen großen Steinköpfen. Doch das Paradies dort ist in Gefahr.
Das sieht halt aus wie ein anderer Planet. So stelle ich mir den Mars vor.
Was die Insel bedroht und an welchem außergewöhnlichen Wettkampf Vincent teilgenommen hat, bei dem man Bananen durch die Gegend tragen muss, das erfahren wir heute in Mission Wissen weltweit. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Ich sage hallo, herzlich willkommen, unser Reporter Vincent Dehler und Redakteurin Sina Hood.
Ja.
Hier sind wir.
Jurana, wie wir auf der Osterinsel sagen, beziehungsweise Jurana. Auf Rapa Nui.
Jurana.
Jurana, ja.
Sehr gut, habe ich auch wieder was gelernt schon heute.
Wir aber auch direkt, als wir aus dem Flieger gestiegen sind.
Wird man direkt so begrüßt und kriegt man dann auch so ein Blumenkränzchen umgehängt oder...
Tatsächlich, wir dachten erst, es ist so eine Touri-Nummer, aber eigentlich wird jeder so begrüßt mit einem frisch
gebundenen... Jeder Tourist.
Ja, nicht nur jeder, also auch wenn es von Rapa Nui reisen ja auch viele zu den nach Chile und zurück, weil das ist ja quasi das nächste Land und da haben auch viele noch Verwandte. Und jedes Mal, wenn die wiederkommen, gibt es einen hübschen Blumenkranz. Ja.
Also es ist wirklich, ne? Also man geht aus dem Flughafengebäude raus... Und da warten natürlich dann Leute, die entweder Touristen in Hotels bringen wollen, Verwandte, Bekannte, Freunde, Mietwagen, Vertreter quasi, alles Mögliche. Und man bekommt dann, ne, in der Regel so eine Blumenkette tatsächlich umgehangen, die auch verkauft werden, muss man auch dazu sagen. Natürlich ist es irgendwie auch für viele, sage ich mal, die da hinkommen, in der Regel nur einmal im Leben, ein schöner Anfang. Und auch unsere Reise hat irgendwie dann da ganz gut begonnen, fand ich.
Also ihr beide, du als Reporter vor der Kamera und Sina sozusagen als Redakteurin eher hinter der Kamera, habt euch ja auf die Reise gemacht. Das ist ja ziemlich weit entfernt. Könnt ihr vielleicht mal kurz sagen, wie lang ist man unterwegs, wo genau liegt das, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat?
Also ich glaube, wir hatten 6 Bordkarten, ne? Also man kann vielleicht sogar noch schneller irgendwie fliegen von der Flugzeit her. Bei uns, also wir sind gestartet in München, dann sind wir nach Madrid geflogen, von Madrid nach Bogotá. Von Bogotá nach Santiago, nach Santiago de Chile und von Santiago de Chile dann nach Rapa Nui. Also bekannt als die Osterinsel, wie du auch schon gesagt hast. Die Locals sagen gerne Rapa Nui, so heißt nicht nur die Insel, sondern eben auch die Menschen, die dort wohnen. Die Sprache heißt, sagt man auch dazu, Rapa Nui. Uns ist das eher bekannt als die Osterinsel und eigentlich aus einem super profanen Grund eigentlich, ne?
Weil sie von einem niederländischen Mann entdeckt worden ist. Jetzt weiß ich nicht mehr aus dem Stegreif, welchem Jahrhundert. Aber der hat die Insel an einem Ostersonntag entdeckt. Ah, deswegen hat er sie Osterinsel genannt. Und ganz viele Leute dort vor Ort können mit dem Namen auch gar nichts anfangen. Mhm. Es gibt sogar welche, die davon noch nie gehört haben. Sagst du Easter Island oder Islas de Pascuas auf Spanisch und... Nein, Rapa Nui.
Ja. Steht sogar, glaube ich, auch auf dem Board. Also der Flughafen heißt, glaube ich, auch Easter Island irgendwie. Und viele so, Rapa Nui, ne? So.
Okay, und jetzt vielleicht könnt ihr gleich mal sagen, warum seid ihr denn dorthin geflogen? Was war denn die Geschichte, die ihr dort erzählen wolltet?
Also es gab auf jeden Fall einen ganz besonderen Grund, mal abgesehen davon, dass die Osterinsel Rapa Nui natürlich auch sowieso ein so spannender Ort sind, weil das so weit weg liegt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber Galileo war noch nie da. Und das gibt's ja auch selten.
Ein Ort, also wo Galileo noch nicht war, das gibt's ja
eigentlich
nicht.
Wir haben es noch nicht mal in dem Beitrag so gesagt. Normalerweise geben wir auch gerne mit sowas an.
Wir waren das erste Kamerateam vor Ort. Ja, also,
das
stimmt,
nicht, aber auf jeden Fall das erste Galileo-Kamerateam.
Das erste Galileo-Kamerateam, genau. So machen wir's. Ja.
Also ich finde, das ist schon mal ein Grund. Aber dann hat uns besonders ein Ritual, ein Festival interessiert, was einmal im Jahr dort stattfindet. Mhm. Und das heißt Tapati. Und das Tapati ist ein ursprünglich geht es auf ein Ritual zurück, das Vogelmann-Ritual. Und dort wollen wir es erzählen, die 10 verfeindeten Stämme gab es früher auf der Insel. Und da ging es darum, wer hat die Herrschaft über die Insel. Und diese 10 verfeindeten Stämme wollten das so klären, indem jeder dieser Stämme hat einen starken Mann aus ihren Reihen ausgesucht. Und diese Männer, die 10 Männer, sollten dann zur vorgelagerten Insel, eine Mini-Insel, Mutnui schwimmen, um das erste Ei der Russischwalbe dort zu finden und wieder heil zurückzubringen. Das hört sich erstmal irgendwie machbar an, aber wenn man dann an der Klippe steht, und dort standen wir auch mit unseren Protagonisten, dann wird einem, glaube ich, erstmal bewusst, dass das fast unmöglich bis ultra lebensgefährlich ist,
ja,
oder?
Fast lebensmüde. Also jetzt auch für unsere Begriffe sozusagen, ne? Weil es ist wirklich eine Steilküste, die, weiß ich nicht, wie viele, also 100, 150 Meter bestimmt. Dann ist natürlich offener Ozean, das heißt, du schwimmst nochmal durch offenen Ozean. Auch da haben Haie ab und zu mal Hunger. Und also das, und da musst du dieses Ei, es ist wirklich ein Ei, ja, im Prinzip, also das roh ist sozusagen, und das musst du noch durch diesen riesigen Meeressog quasi dann nochmal hoch und so weiter. Also es ist wirklich viel Aufwand, dieses Ei wohlbehütet sozusagen wieder.
Ja, wie haben die das transportiert?
Es gab, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich immer noch, aber früher war ja das aus Schilf wahrscheinlich gemacht. Mhm. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Haarband, würde ich sagen, oder so ein Stirnband. Und da gab es dann wirklich so eine Vorrichtung, wo dieses Ei genau reingepasst hat. Also man hat das mehr oder weniger auf dem Kopf getragen. Weil
kleiner Eierbecher.
Ja, genau. Ja, also weil du brauchst natürlich deine Hände auch zum Schwimmen, zum Klettern und so weiter. Und da war natürlich der Ort, wo es zumindest am sichersten ist, wenn du den Kopf still hältst, wie auch immer das dann irgendwie funktioniert bei solchen Anstrengungen, dann ist das zumindest der sicherste Ort. Und dann wurde das oben quasi in dieses Stirnband so ein bisschen wie so reingelegt und dann los.
Okay, und das machen die aber so jetzt heute nicht mehr, sondern
genau.
Das ist sozusagen die Basis für das Fest, das heute dort gefeiert wird, dieses Tapati.
Genau, richtig.
Und da wolltest du mitmachen und da hast du ja auch sozusagen eine Art Mentor zur Seite gestellt bekommen.
Genau, einen ganz fantastischen Menschen. Ich finde, man hat es relativ selten. Wir lernen natürlich unsere Dreharbeiten sehr, sehr viele Menschen kennen und auch sehr tolle Menschen. Und es gibt ein paar, die sieht man und man denkt sich so, man klebt so an den Lippen von diesem Menschen und denkt sich so, also warum hat dieser Mensch so eine ganz besondere Aura? Und das ging es nicht nur mir, sondern uns auch im ganzen Team, dass wir gesagt haben, dieser Mensch ist so ein, also ist ein richtiger, genau, wie du sagst, Mentor. Mit dem ganz klangvollen Namen Tuma Hecke, Very Very. Wobei Tuma Hecke der Vorname ist und der Nachname, glaube ich, Very Very, ne?
Wir durften ihn ein Glück Tuma nennen.
Genau. Wir mussten ihn nicht immer mit Herr Veri Veri, sondern es war dann irgendwann Tuma. Der war der Mentor. Der hat quasi jetzt in dem Fall mich an die Hand genommen. Der hat mir nicht nur erklärt, wie wichtig dieses Festival ist, welche Rolle Traditionen spielen, sondern er hat mich vor allem auch trainiert. Mhm. Weil dieser Wettkampf ist in erster Linie sportlich, was man früher eben, wie Sina auch erzählt hat, mit diesem Ei gemacht hat. So gibt es heute eigentlich das Prestige. Reichste ist eigentlich dieser Triathlon, sage ich mal.
Das ist dieses Tapati.
Dieses Tapati ist im Prinzip dieses ganze Festival, das fast über 10 Tage, glaube ich, irgendwie geht. Ne?
Insgesamt.
Also mit sämtlichen, also da gibt es sportliche Disziplinen, da gibt es dann aber auch Vorführungen, Theatersachen, also Musik und Tanz quasi. Ne? Also richtig auch einfach wie eine kleine Party so ein bisschen. Tapati-Party. Genau, und eben aber auch sportliche Wettkämpfe, die, glaube ich, am wichtigsten sind für das ganze Festival. Und einer davon ist eben dieser Triathlon, der irgendwie da sind dann natürlich so die Helden der Insel, werden da quasi rausgeboren. Es war schon relativ klar, dass ich da nicht bei diesem echten Triathlon mitmachen darf.
Weil du nicht von dieser Insel bist oder weil du nicht gut genug bist?
Also, das ist ja, die Antwort liegt ja wohl auf der Hand. Also, nein, genau. Es ist aus der Tradition herausgeboren, dürfen dort nur Männer und Frauen mittlerweile auch mitmachen, die eben also Wurzeln haben, ne, die aus Rapa Nui kommen, beziehungsweise deren Tradition daher ist. Das heißt, ein Ausländer in dem Fall darf da gar nicht mitmachen. Wir haben aber gesagt, okay, wir versuchen das so gut es geht nachzuempfinden. Also was heißt das? Ne? Auch dieses Training mit den Gegebenheiten vor Ort, mit möglichst den besten oder sag ich mal traditionellsten Dingen, die man auch vor Ort benutzt, dass wir das halt irgendwie genauso machen. Und dann,
Also jetzt muss man ja auch dazu sagen, du sagst jetzt so schön Triathlon, ja? Aber das ist ja kein normaler Triathlon, nee. Oder?
Genau. Das ist, also es sind drei Disziplinen im Prinzip, sage ich mal. Ne? Deshalb reden wir immer so ein bisschen von Triathlon. In erster Linie geht es darum, also man fängt sogar schon an, beziehungsweise Tuma Hecke und alle anderen, die wirklich an dem richtigen Triathlon teilgenommen haben, die bauen sich erstmal ihre Boote selbst. Also die erste Disziplin ist Paddeln sozusagen, wie in so einem Kajak, was wir aus ganz normalem Plastik meistens kennen. Ne? Man setzt sich dann da rein und dann hat man da so ein zweiseitiges Paddel und dann geht's los. Auf Rapa Nui oder eben der Osterinsel ist es ein bisschen anders. Das Ganze fängt eigentlich schon an mit der Vorbereitung, ne? Wo alle oder alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eigentlich erstmal ihr eigenes Boot bauen müssen.
Da waren wir auch dabei. Das war auch, glaube ich, eine ziemlich große Ehre, weil es etwas ist, was die einfach von Generation zu Generation weitergeben, dieses Wissen. Das sind, keine Ahnung, an die 1000 Schilfhalme, die da erstmal sammeln müssen natürlich. Das haben wir nicht mitbekommen. Aber dann werden die halt zusammengebunden und zwar so auch dann auf den jeweiligen Triathlet oder Triathletin zugeschnitten, dass das auf deren Gewicht, auf deren Figur, also die können, dieses Boot ist schon kriegsentscheidend ein bisschen. Mhm. Also damit kann man viel rausholen. Das haben sie uns erklärt auf jeden Fall.
Auch die Form, ne? Also ich meine, jeder guckt dann so ein bisschen ab vielleicht auch. Das ist wahrscheinlich wie wenn so ein PKW oder sowas neu entwickelt wird. Dann überlegt man sich, ne, Design ist das eine, aber auch Funktionalität, das spielt alles eine Rolle. Das heißt, es ist nicht jedes Boot das gleiche. So. Und jeder guckt vielleicht auch mal beim anderen, oh, der hat da vorne die Nase so ein bisschen, ist der nach oben, vielleicht mache ich jetzt mal nach unten. Also es ist wirklich fast schon Ingenieurskunst so ein bisschen. Ne?
Okay, aber
also,
das ist ja auch nur eine Disziplin, dieses Paddeln. Du musst mal noch die zwei anderen nennen.
Genau, Paddeln. Das andere ist dann tatsächlich also klassisch Laufen, Joggen, wie jetzt bei so einem Marathon.
Klingt ja erstmal nicht so außergewöhnlich.
Genau. Das Besondere dabei ist nicht nur, dass es barfuß ist, sondern man macht das mit 20 Kilo Bananenstauden auf der Schulter sozusagen. Man hat dann so eine Vorrichtung, die werden auch vorher genau jedem, also ne, bevor das losgeht, wird es genau gewogen, dass es wirklich 10 Kilo sind pro Seite. Und dann gibt es so eine Vorrichtung, die so ein, naja, im Prinzip wie so eine Art Halterung letztendlich ist, ne? Die man sich dann quasi so auf den Nacken legt und dann hat man rechts und links jeweils 10 Kilo Bananenstauden, die dann 2 Kilometer lang getragen werden.
Also, ja. Und das soll quasi so ein bisschen das Äquivalent zu dem Ei sein, das man früher transportieren soll.
Genau,
oder?
Richtig. Naja, es ist halt, nee, genau, diese körperliche Anstrengung, auch dieses Bewusstsein, ne, für Natur. Ich meine, letztendlich, die könnten auch wahrscheinlich Sandsäcke nehmen, aber sie entscheiden sich ja auch bewusst dafür. Ne? Das ist Teil unserer Tradition, so hat man das eben früher gemacht. Deshalb nehmen auch wir natürlich irgendwie Bananenstauden, die getragen werden. Und dann geht das mehr oder weniger einmal durch die Stadt, ne? Also 2 Kilometer quasi. Mhm. Das ist dann ne, die zweite Aufgabe oder die zweite Session. Und die dritte ist dann, weil auch da Surfen ein großes Thema ist, also nicht nur auf normalen Surfboards, sondern früher hat man das ähnlich wie die Kanus, die man sich gebastelt hat, hat man sich auch so eine Art Surfboard mehr oder weniger Vorrichtung gebaut. Also es ist ein bisschen schmäler als das Kanu. Das heißt, man kann sich nicht draufsetzen. Es ist von der Form her eher, hat so eine fast Tropfenform. Also das heißt, vorne ist es ein bisschen breiter und verjüngt sich nach hinten und ist ein bisschen schmäler. Aber auch das eben aus Schilf gemacht, selber quasi selber geschnürt, selber gebaut. Und dann muss man auf diesem ja, Surfbrett-ähnlichen, weiß nicht, dieser Montur, ich glaube, 1 Kilometer paddeln.
Etwa 1 Kilometer, genau. Ich also, meine, so genau
kann,
also
genau, man kann es natürlich nicht genau sagen. Es gibt gewisse Wegepunkte. Das heißt, man startet vorne am Strand, paddelt quasi raus über die Wellen drüber, dann ist draußen sozusagen eine Felsformation, da schwimmt man rum. Dann gibt es noch eine, da muss man auch wieder rum und dann wieder zurück. Genau, das ist dann die dritte Lektion. Also quasi einfach klassisch so, jetzt nicht mit dem Paddel, sondern einfach mit den Armen liegend auf diesem Schilfboard.
Und der eben diesen Triathlon gewinnt, ist eben, wie du schon gesagt hast, so der König der Insel. Genau. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und der Tuma Hecke hat das ja schon mehrmals gewonnen, ne?
Echter Champion.
Der war 20 Mal der...
20 Mal?
20 Mal der Hopumanu, wie das heißt, auf Rapa Nui.
Wie alt ist er denn?
Ich hab's vergessen.
Ja, wir haben uns tatsächlich ein bisschen gefragt. Ne, genau, er ist glaube ich, Mitte, Ende 40.
47, glaube ich.
Sieht aber eigentlich nicht so aus, weil wirklich seine... Also er ist halt so...
Er ist ein Athlet durch und durch.
Unfassbar trainiert. Also das sind halt wirklich auch so Athleten, die nicht nur also stark sind, sage ich mal, die halt sehr viel Kraft haben, aber die halt... Das ist halt... Da ist halt gefühlt kein Gramm Fett. Mhm. So, ne? Und auch das ist ja auch Teil des Tapati.
Also ähnlich wie bei uns,
würde ich sagen. Ähnlich wie bei uns, selbstverständlich. Kein Unterschied erkennen.
Aber ich glaube echt, der große Unterschied ist, und das sagt er ja auch so schön in einem unserer Interviews, dass das Meer einfach sein Habitat ist, so nennen wir das. Und das ist, glaube ich, auch, und Vincent hat das jetzt einfach so, hat das so locker aufgezählt, was er da gemacht hat. Ich glaube, man muss zwei Dinge noch dazu sagen, weil wir als Team haben ihn ja auch nur dabei beobachten können und mussten ein Glück nicht. Also ich bin froh, dass ich das nicht machen musste, weil meine Schultern hätten das nicht ausgehalten, weder beim Paddeln noch beim Bananenstauen schleppen. Im Wasser ist es halt als ungeübter Mann, ist es unmöglich, gegen diese Wellen anzukommen. Mhm. Und der Ozean dort, der Pazifik, das ist kein Hallenbad. Also da kommen die Wellen wirklich ungebremst rein. Es ist wirklich sowieso, die ganze Natur auf Rapa Nui ist sehr, sehr rau. Und so ist auch der Pazifik da. Und das heißt, du musst einfach, also entweder wirst du mit voller Wucht reingespült, dann hast du Glück, und oder du kommst halt einfach nicht raus, weil die Wellen dir jedes Mal entgegenkommen. Also du bist wirklich, hast mit dem Element so zu kämpfen. Mhm. Hingegen Tuma, der das schon 20 Mal gemacht hat und sowieso auch ständig trainiert, für den ist der Ozean sein Habitat.
Der spürt vielleicht auch einfach. Ja. Ne?
Der kann das lesen. Mhm. Ja. Der sieht das, was da... Das
war bei Vincent ja so ein bisschen anders. Vielleicht können wir mal reinhören.
Oh, scheiße.
Auch Freude.
Ja.
Eine Pause, bitte.
Ja, genau. Ich glaub,
Schaffe ich nicht. Sina hat dich aber angefeuert.
Ja, total.
Vamos, Vincent.
Das ganze Team natürlich. Also, aber man hat einfach so ein bisschen gerade gemerkt, auch, dass es so, man auch so ein bisschen so im Wechselbad der Gefühle ist. Am Anfang ist man natürlich wahnsinnig motiviert und man denkt sich, ich schaffe das. Und man möchte eben auch seinen Mentor, mit dem man sich so gut versteht, auch nicht enttäuschen. Und dann merkt man halt eben relativ schnell, dass eben der Ozean einfach, also da sehr brutal einfach sein kann, dass diese Kräfte, die da wirken, da kannst du kaum was machen. Und während irgendwie dann Tuma gerade jetzt beim Training immer vorgepaddelt ist, also habe ich einfach gesagt, okay, also Pause. Es geht nicht anders, weil ich muss mich einfach ein bisschen treiben lassen, so doof das klingt. So. Und dann wird es aber auch teilweise ein bisschen gefährlich, weil er dann irgendwie meinte, ja, guck aber, dass du nicht hier und dann aber bitte nur da hinten und so.
Warum?
Wegen Strömung. Strömung und unter Wasser sind natürlich trotzdem Felsen. Mhm. Und dass du nicht halt dahin getrieben wirst.
Aber es ist wahrscheinlich auch schon eine Überwindung, ne? Dann in dem Moment zu sagen, ich brauche eine Pause. Weil
ja,
du weißt,
total.
Also einerseits die Kameras laufen, Sina, guckt dir zu und sagt, vamos. Und eben
Sina
vor allem,
wie du so Peitsche auf dem Boot.
Ja? Und Tuma, ne, als dein Mentor, denkt wahrscheinlich, also hier, die kommen hier aus Deutschland und legen sich 5 Minuten aufs Surfbrett und können nicht mehr so ungefähr.
Absolut, genau. Und das sind alles Faktoren, die echt eine große Rolle spielen. Und wo man sich dann natürlich schon auch in dem Moment erstmal einfach versucht zu konzentrieren und versucht irgendwie erstmal Kräfte zu finden, weil oft in so einem Moment überpaced man irgendwie. Das heißt, erstmal wirklich runterkommen, ganz kurz und dann halt einfach ganz langsam. Einfach wirklich wie bei so einem Marathon eben. Nicht wie bei einem Sprint, sondern langsam das zu machen. Und dann realisiert man auch, okay, ich komme zumindest ein bisschen vorwärts und es läuft so. Und dann ist man trotzdem einfach natürlich also super happy, wenn das dann einfach mal, wenn es geschafft ist. Also, Sina, du hast es ja irgendwie mitbekommen, ich war nur noch ein Häufchen Elend. Also ich war einfach wirklich leer. Also ich habe gesagt, eigentlich müssen wir jetzt hier aufhören, weil ich einfach nur noch auf dem Rücken lag, wie so ein Maikäfer mit so alle Viere von mir gestreckt und sage einfach, ich kann nicht mehr.
Aber Tuma war stolz auf dich.
Aber wir sind angekommen. Darauf kommt es doch an. Ich muss zugeben, es gab einen Punkt, da wollte ich aufgeben. Ich hatte keine Kraft mehr. Wenn du diesen Punkt erreichst, dann kommt es auf deinen Willen an. Daraus musst du die Kraft ziehen, es zu beenden. Und schau, wir haben es beendet.
Wichtig ist eben, dran zu bleiben, durchzuziehen, nicht aufzugeben. Es spielt eigentlich gar nicht so eine richtige Rolle, wie schnell man dann ist, klar, für den Wettkampf, will man natürlich dann zwar trotzdem Erster werden, aber wenn es darum geht, einfach jetzt das Training irgendwie zu absolvieren, dann zieh einfach durch.
Mach's. Si tu quieres, tu puedes.
Ja, also bleib halt dran, so, irgendwie. Und vor allem auch, dass der Kopf halt in dem Moment eine große Rolle spielt. Also wirklich sich darauf zu konzentrieren, zu fokussieren, und diese Willenskraft irgendwie dann letztendlich irgendwie hervorzurufen oder im Zweifelsfall zu entwickeln, wenn man sie noch nicht hat. Aber, wirklich einfach durchzuziehen und dann dieses Gefühl danach, das entschädigt für sehr viel dann, für alle, also für sämtliche Anstrengungen, die man da irgendwie dann hat.
Aber ihr musstet dann doch erstmal eine kurze Drehpause.
Ja, ja.
Also sagen wir mal eine Trainingspause zumindest machen.
Auf jeden Fall, da ging erstmal.
Aber ich fand die Pause auch total selbstverständlich, weil das ist ja, ja eigentlich die Herausforderung an diesem Triathlon und schon beim Training, diese drei Disziplinen nacheinander durchzuziehen, ohne Pause, ohne, das haben sie auch, also auch beim eigentlichen Tapati, du kommst aus dem Wasser und dann läufst du weiter und dann gleich wieder rein. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Challenge dahinter auch.
Ja,
Genau. Und ich fand aber den Ansatz von Tuma total schön. Ich finde nämlich nicht, dass er... Er war von Anfang an, hat der Vincent nicht das Gefühl gegeben, glaube ich, du musst, also du bist jetzt ein irgendwie schwacher Europäer und hat ihn irgendwie belächelt, sondern hat er gesagt, nein, ich weiß, wie schwer das ist und du schaffst das und Hauptsache, du kommst an, so. Lo más importante es que termina. Und er war total stringent. Er hat ihm das immer gesagt, Hauptsache, du versuchst es und wenn du diese Willenskraft hast, dann schaffst du es auch. Mhm. Und das fand ich total, das hat auch wieder seinen Charakter gezeigt. Er war einfach ein Herz von einem Mensch und er hat es schon auch verstanden, dass das für ihn eine Herausforderung ist, die kaum zu schaffen ist. Und es ging ihm darum, dass es einfach versucht.
Mhm, genau.
Und das war schön.
Ja, und eben halt genau diesen Spirit, also diesen Gedanken, der Teil des ganzen Tapati eigentlich auch für ihn ist, dass der halt transportiert wird. So, für uns ist es natürlich in erster Linie ein Wettkampf, ne? Und jetzt wir denken uns halt cool, dass, ne, da geht's ja dann auch irgendwie richtig zur Sache und so. Das geht's mit Sicherheit auch. Aber wir haben jetzt auch die ganze Zeit, ich meine, wir waren fast 2 Wochen, waren wir auf Rapa Nui, also auf der Insel. Das heißt, wir haben schon sehr viel nicht nur von dieser Insel mitbekommen, sondern eben auch von den Menschen, die da leben und wie deren Einstellung ist, ne? Nicht nur zum Inselleben während des Tapati, sondern auch danach. Und dass genau dieses Mindset, würde man jetzt irgendwie heute wahrscheinlich sehr sagen, dieses extrem wichtig ist, dass wir uns berufen und besinnen auf das, was wir hier eigentlich haben, für diese schöne Natur, dass wir das wertschätzen. Und all das spielt eine Rolle eben auch in diesem, okay, alles ist cool.
Mhm.
Zieh durch, mach langsam, geh deine Pace. Und dass dieses... Ja, dass es für ihn sehr wichtig war, dass man dieses Gefühl für das Tapati auch bekommt. Also nicht nur, ne, man macht den Wettkampf, sondern auch genau weiß, was es eigentlich heißt, wie dieses ganze Festival ins Leben gerufen wurde und was das für die Insel heißt.
Ihr habt ja auch nicht nur den König der Insel getroffen, sondern ihr habt ja quasi auch die Königin der Insel getroffen. Wer war das denn?
Nähe Pacomio.
Ja. Genannt Nehe.
Haben wir immer Glück, dass wir hatten
Glück wie bei Tuma Hecke, Verdi Verdi war es Tuma und bei Nehe Nehe.
Nee.
Ja, was denn können wir noch? Genau.
Nee, Pacomio, ja.
Genau, ja. Die Königin, richtig. Ne? Also auch das hat sich so ein bisschen, glaube ich, immer erst noch ein bisschen entwickeln müssen über die Jahre, dass eben auch Frauen Teil dieses Tapati, dieses großen Festivals sind. Aber ich glaube... Wir hatten schon das Gefühl, dass es eine der wichtigsten Personen war in dem Moment, wo wir da waren. Also nicht nur was die Erreichbarkeit anbelangt, weil sie halt einfach wahnsinnig viel zu tun hat.
Mhm.
So, die ist wirklich eine zentrale Figur dieses Festivals. Und sie hat in den Vorbereitungen viel zu tun. Sie ist immer Ansprechpartner für viele. Und wir haben sie dann auch getroffen an dem Haus quasi. Glaube ich, ihre Mutter hat das mal gehört. Ne? Also so eine Art... Wir haben Werkstatt, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Aber das war so ein zentraler Punkt, wo sich alle immer getroffen haben, um Kostüme zum Beispiel irgendwie vorzubereiten, um Tanz, Gesang irgendwie einzustudieren, um einfach auch Zeit miteinander zu verbringen. Das war so der erste Moment, wo wir sie gesehen haben. Ne?
Und du hast es ja auch schon angesprochen, diese Rolle der Frau, dass das ja eigentlich so ein bisschen auch ihre Mission ist. Ne? Also dass es nicht nur darum geht, dieses Fest zu verkörpern, was sie natürlich auch tut, sondern auch die Rolle der Frau voranzubringen. Du hast ja auch mit ihr und auch mit ihrer Mutter gesprochen.
Hat sich die Rolle der Frau während des Tapati in den letzten Jahren verändert?
Früher haben nur die Männer in sportlichen Disziplinen gegeneinander gekämpft. Doch nach und nach haben die Frauen mehr Teilhabe eingefordert. Und heute machen wir auch bei allen traditionellen Wettkämpfen mit. Beim Rudern, beim Triathlon, Schwimmen.
Und im Alltag?
Wir haben seit jeher einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Als Mutter und zur Fortpflanzung. Ich hoffe, dass Nähe allen jungen Mädchen ein Vorbild sein wird. Sie sollen den Mut haben, beim Tapati nicht nur zu tanzen, sondern auch zu kämpfen.
Ja.
Man hört es ja schon so ein bisschen aber noch raus, ne? Bei der Mutter, sie sagt, sie hat einen hohen Stellenwert, aber dann gleich die Einschränkung zur Fortpflanzung, ne? Genau. Also es ist schon, ich sag mal, da ist noch was zu tun.
Ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Generationsding, wie es in anderen, sag ich mal, ne, Gesellschaften wahrscheinlich auch ist, dass die junge Generation und nee, die war, weiß nicht, Anfang 20, die auch Instagram benutzt und so, ne, die natürlich wahrscheinlich ein anderes Weltbild mittlerweile hat als zwangsläufig wahrscheinlich ihre Mutter, dass ihr das aber schon sehr wichtig war, ne, die eben auch gesagt hat, ich möchte halt eben nicht nur quasi jetzt mein Kostüm selber machen aus eben, ne, sämtlichen Naturmaterialien, die diese Insel irgendwie bereithält, sondern ich möchte schon auch mich körperlich, also mitmachen, so, ne? Ob das jetzt immer quasi die Top-Platzierung wird, spielt in dem Moment auch keine Rolle, sondern ich möchte zeigen, nee, wir haben ja auch ein Team oder ich bin ja auch als Einzelkämpferin dabei. Ich schaffe das genauso wie eben die Männer. Und aber es gibt, glaube ich, schon noch ein bisschen was zu tun, wahrscheinlich. Ja, ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, ich meine, außerhalb dieses Tapati, dieses Festivals, wo eben diese sportlichen Wettkämpfe auch eine Rolle spielen, gibt es ja trotzdem noch einen normalen Alltag. Mhm. So, wenn alle Touristen nicht mehr da sind, wenn keine Kamera läuft, ne? Also auch da muss
wie
man.
Wie viele
ja
Touristen sind denn da überhaupt unterwegs? Also ich meine, diese Insel ist ja so abgelegen dann doch am Ende des Tages.
Ja, also die meisten kommen aus Chile, also die meisten kommen, machen wahrscheinlich irgendwie, also jetzt europäische Touristen, die machen irgendeine Südamerika-Tour und fliegen dann von Santiago de Chile rüber auf die Insel. Ich glaube, da geht jeden Tag ein Flug, ne? Einmal am Tag. Ne? So viele Europäer sind es dann, glaube ich, gar nicht. Was mich dann aber schon verwundert hat, dass durchaus ab und zu Kreuzfahrtschiffe vorbeikommen, die immer mal wieder quasi so 1000 Touristen ausspucken. So, ne, die dann irgendwie 1-2 Tage bleiben und dann wieder quasi verschwinden.
Was ja sehr viel ist, weil es gibt ja gar nicht so viele Einwohner auf der Insel, ne? Wie viel gibt's da?
Oh. Sind es 3.500, meine ich, 3.300?
Hättest du uns sagen sollen, müssen wir kurz mal nachgucken. Ja. Ich bin mit Zahlen, ich vergesse die immer sofort.
Also es sind auf jeden Fall nicht viele. Also es ist das Verhältnis zwischen Touristen und Menschen, die dort leben, das ist auf jeden Fall in dem Moment, wo so viele auf einmal kommen, im Ungleichgewicht. Und du merkst schon auch, dass viele, sag ich mal, diese Strandpromenade, nenne ich es jetzt einfach mal, das sprich also die Südseite, beziehungsweise nee, das ist die Südwestseite eher, ne? Also da, wo quasi der Hafen auch ist, wo sich das ganze Leben abspielt, da ist auch ein Café nach dem anderen, da ist ein Restaurant nach dem anderen. Es gibt noch eine so eine Art Hauptstraße, wo Geschäfte sind, einfach zum Einkaufen. Die sind voll und ganz auf Tourismus ausgelegt. Und es ist auch die Haupteinnahmequelle der ganzen Insel. Das heißt, also es ist auch gerade da, spielt auch das Tapati auch eine große Rolle.
Viele kommen dann wahrscheinlich auch zum Tapati.
Absolut,
ne?
Genau. Die halt sagen, ich möchte das irgendwie miterleben, ich möchte Teil des Ganzen werden. Für meinen Geschmack ist es dann manchmal, nimmt es dann so ein paar Züge an, die mir als Außenstehender ein bisschen too much sind. Ich muss dann, also ne, ich bin jetzt aber auch, ich mag zum Beispiel auch kein Karneval, also ich mag mich einfach nicht verkleiden. Und in dem Moment, wenn ich dann quasi Touristen sehe, die dann in dieses traditionelle Outfit so ein bisschen schlüpfen, ist mir das einfach ein bisschen too much. Kann jeder für sich selber natürlich entscheiden, keine Frage. Aber es zeigt schon einfach, dass natürlich mit diesem Festival einfach auch Geld zu verdienen ist. Und deshalb spielt das Festival und der Tourismus während des Festivals eine große Rolle.
Da habt ihr ja auch mit einem Fischer gesprochen, glaube ich, ne? Der ja auch unter anderem, also zwar hauptsächlich vom Fischen lebt, aber ja auch ab und zu dann mal Touristen mit auf sein Boot nimmt. Der hatte ja auch eine ganz konkrete Meinung zum Tourismus.
Mario.
Tourismus ist eigentlich gut für die Insel, aber es kommt drauf an, woher die Menschen kommen. Denn Leute aus dem Ausland helfen der Insel, aber die Chilenen, die hierher kommen, schaden uns nur. Chilenen kommen mit anderen Intentionen, nicht so wie ihr. Ihr kommt, sagt, wow, tolle Erfahrung und fahrt wieder. Die Chilenen kommen zu uns und sagen, wow, das möchte ich für mich haben. Sie wollen alles besitzen. Das ist nicht gut für uns. Das bringt nur Konflikte zwischen uns Rapa Nui.
Siehst du dich selbst als Chilener?
Ich bin Chilene, mein Vater ist Chilene und meine Mutter auch. Aber wenn du mich fragst, mir liegt wirklich nichts ferner, als mich als Chilene zu bezeichnen.
Da scheint ja ein großer Konflikt zu herrschen zwischen den Chilenen und den Bewohnern von Rapa Nui.
Ich glaube, man muss grundsätzlich erstmal sagen, dass die Rapa Nui ein also wir haben schon anklingen lassen, ein unfassbar stolzes Volk sind. Und das sagt man, glaube ich, von vielen, letzten Endes auch Minderheiten. Aber ich fand das schon herausragend, weil wir haben ja schon wirklich viele, viele Menschen auf der ganzen Welt getroffen, aber die Rapa Nui sind ultra stolz und sehr besonnen auf ihre Kultur und ihre Werte, und die sehen sie halt bedroht durch die Chilenen. Die Chilenen, also Rapa Nui, muss man sagen, gehört ja geografisch zwar zu Polynesien, aber politisch seit der Annexion zu Chile. Und genau das finden die Rapa Nui nicht gut, weil die Chilenen haben jahrelang das ganze Geld, was zum Beispiel über den Nationalpark, die haben ja einen riesen Nationalpark, über die Moai haben wir noch gar nicht gesprochen, wo sie das ganze Geld, also das bleibt bei den Chilenen, die stecken das ein. Und die Chilenen haben auch diesen Flugplatz gebaut. Es gab früher keinen Flugplatz, früher sind die Leute mit einem Boot, mussten tagelang dorthin reisen. Das heißt, es gab wenig Touristen. Und heute ist es, glaube ich, so mixed feelings bei den Einheimischen, weil natürlich verdienen sie durch die Touristen. Auf der anderen Seite bringen die auch alles mit sich, was Touristen halt auch in anderen Ländern Schlechtes mit sich bringen. Mehr Dreck, mehr Umweltverschmutzung, Hotels werden gebaut, auch teilweise mittlerweile sogar Luxushotels, die dann eine Zeit lang dann wieder leer stehen, und die fühlen sich einfach bedrängt. Und was auch ein großes Problem ist, ist, dass die Rapa Nui ja eigentlich Rapa Nui sprechen und nicht Spanisch. Und durch die Chilenen, die alle auf die Osterinseln kommen, wird auch ihre Sprache verdrängt. Und die Chilenen können dort Steuern sparen. Das heißt, viele kaufen sich da auch Immobilien und versuchen dann teilweise dort nur zu wohnen. Und all das ist den Rapa Nui total ein Dorn im Auge. Und da ist der Mario zwar einer, der sich da am klarsten äußert, aber ich glaube, er ist da keine Minderheit. Den meisten geht es so.
Ja. Also absolut. Ich glaube, es ist, also er hat natürlich in dem Fall eine sehr radikale Meinung. Man kann natürlich und darf das nicht mit jedem quasi davon ausgehen, dass das so ist. Aber wir hatten auf jeden Fall das Gefühl, dass das, dass dieses Gap oder dieser Stachel, der da sehr sitzt, der ist tief. So, der ist tief verankert. Und ich meine, auf der einen Seite, wer sind wir, dass wir uns da irgendwie eine Meinung zuurteilen können? Aber wir haben natürlich nur das Bild vor Ort gesehen, und allein diese Luxushotels, die du auch angesprochen hast, Dina, die sind jetzt natürlich, man hat natürlich Platz, es ist nicht ein so ein Hotelbunker neben dem nächsten, so ist es nicht, aber es ist natürlich trotzdem teilweise große Flecken Erde, die dafür in Anspruch genommen werden, und natürlich ist das Land, den irgendwann mal quasi jemandem gehört hat, wo man auch vielleicht andere Dinge drauf machen könnte als ein Luxushotel, von dem mehr oder weniger zwei Zimmer gebucht sind und 700 sind leer. Und
von dem eben auch die Rapa Nui nur teilweise verdienen, wenn total. Ich das richtig verstanden habe.
Ja, weil die Besitzer sind eben nicht Rapa Nui, sondern es sind halt Leute aus dem Ausland. Und ich meine, letztendlich, hatten wir nicht auch einmal ganz kurz geguckt, also da gibt es Zimmer für, weiß nicht, da kannst du für eine Woche 50.000 Euro ausgeben. Das heißt, es ist wirklich High-End. So. Mhm. Und da kamen auch, glaube ich, zwei Privatjets an, als wir da waren. Ne? Also es ist, da ist schon, also man merkt schon, dass das für den einen oder anderen mit Sicherheit ein Ort ist, um, ja.
Und das Schöne ist, dass man trotzdem sieht, ich glaube, es gibt viele Orte auf der Erde, wo die Menschen, keine Ahnung, Beispiel Venedig oder Mallorca, wo die Menschen sich irgendwann aufgeben und sagen, okay, wir verdienen jetzt 100% am Tourismus, wir ziehen an den Rand der Stadt, wir überlassen unsere Heimat den Leuten, die kommen, und die Rapa Nui wollen das nicht. Und was ich total schön fand, ist, dass es dort gibt, es gibt kein Starbucks auf der Insel, es gibt kein Burger King, kein McDonald's, es gibt diesen einen Ort, Hangaroa, die Hauptstadt sowieso, und dort gibt es nur Local-Läden. Es gibt Restaurants, die teilweise vielleicht auch schon mittlerweile von Chilenen betrieben werden, aber dort gibt es Thunfisch.
Keine internationalen Ketten.
Genau. Das heißt, die haben sich nicht verkauft.
Das ist echt
und das
Wahnsinn.
Könnten sie. Mhm. Also das Potenzial wäre da. Mhm. Und dann würden alle wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vom Kuchen mitverdienen auch. Aber sie wollen das nicht. Und das zeigt ja auch die Einstellung der Menschen dort vor Ort. Und das finde ich bewundernswert, weil wir einfach in einer materialistischen Welt leben. Und so sind sie nicht gepolt. Und aber ja, es ist halt die Frage, wie lange sie das schaffen werden, aufrechtzuerhalten. So. Und
umso schlimmer, dass ja auch noch, dass es auch noch eine andere Bedrohung der Insel gibt, die ihr vor Ort auch noch kennengelernt habt. Können wir auch mal reinhören.
Wenn wir uns hier umsehen, könnte man meinen, dass alles okay sei. Doch ich möchte dir jetzt einen Ort zeigen, wo es kritisch wird. Und zwar oben auf dem Vulkan Poike.
Okay, lass uns los.
Also wer war das? Wen habt ihr da getroffen?
Juan Carlos. Juan Carlos ist im Prinzip eigentlich schon pensioniert. Das heißt, der müsste eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Hat sich aber zur Aufgabe gemacht, seine Insel zu retten. Er ist selbst kein Rapa Nui, also er ist nicht dort geboren. War, glaube ich, aber dann auch einmal zu Gast als Tourist, mehr oder weniger.
Und Chilene?
Chilene.
Er ist Chilene.
Ah, genau.
Aber er war halt...
Es gibt also auch gute Chilenen.
Ja. Eigentlich ist es ein gutes Beispiel dafür. Genau. Ne? Er ist eigentlich immer als Tourist auf die Insel gekommen und hat sich, wie er uns erzählt hat, verliebt.
Genau.
Und wollte dann was Gutes tun.
Genau, er war die Aufgabe sich gestellt, okay, jetzt komme ich zurück und ich rette meine Liebe. So, ich rette dieses Fleckchen Erde, in das ich mich verliebt habe. Hat sich halt quasi die Insel angeguckt. Man muss dazu sagen, vielleicht um kurz zurückzuspringen, die Insel ist, wie du auch Sina ganz am Anfang schon mal angesprochen hat, eigentlich sehr schroff. Mhm. So, ne? Es gibt einen Sandstrand, der quasi beziehungsweise zwei, glaube ich, einen ganz sehr kleinen, aber einen sehr großen, der eher im Nordteil der Insel ist. Der Rest der Küste ist wirklich im Prinzip Steilküste, Vulkangesteinsküste, also sehr, ja, sehr derbe eigentlich irgendwie. Trotzdem ist die Insel sehr grün. Also das heißt, man sieht sehr viele Gräser und im Prinzip Gras und so, Sträucher so. Es ist jetzt aber nicht so, dass die sehr groß bewaldet ist. Mhm. Das heißt, es gibt immer mal wieder, sag ich mal, kleine Fleckchen, die dann aber in der Regel sehr künstlich angelegt wurden. Also und genau dieser Baummangel, der hatte eben zur Folge, dass der Boden, ne, diese Vulkanerde quasi, das ist ja eine Vulkaninsel, die hat keinen richtigen Halt. So, das heißt, du hast natürlich so ein bisschen Gras, aber es peitscht quasi grundsätzlich ein Wind, es sind starke Winde teilweise auch, dann hast du sehr viel Regen, all diese Faktoren helfen ja quasi diese natürliche Erosion zu beschleunigen. Das heißt, du hast also teilweise auch an den Hängen quasi des Vulkans Flecken, wo einfach gar nichts mehr ist. Das heißt, nur noch rote Vulkanerde. Und genau diese Erosion ist sehr, sehr schwer zu stoppen und das hat sich Juan Carlos eben zur Aufgabe gemacht.
Und ist er mit dir mal hochgefahren zu dem Vulkankrater, damit du dir das mal anschauen konntest?
Genau.
Das sieht halt aus wie ein anderer Planet. So stelle ich mir den Mars vor.
Aber jetzt musst du mir nochmal helfen. Ist es denn einfach ein natürlicher Vorgang, weil, wie du sagst, die Insel einfach so bewachsen ist? Oder gab es da früher Bäume, die diese Erosion eigentlich aufgehalten hätten und die wurden von Menschenhand dann quasi abgeholzt?
Also ja und nein. Ne? Also natürlich klar, grundsätzlich, also es gibt da verschiedene Theorien, beziehungsweise die das Wahrscheinlichste ist, die Insel war natürlich mal mit Bäumen bewachsen, keine Frage. Dann wurden aber fast alle Bäume auf dieser Insel wurden abgeholzt, weil die, sag ich mal, ne, die Indigenen oder die
Die Menschen, die dort gelebt haben.
Genau, einfach. Die dort gelebt haben, die haben die gebraucht, zum einen ne, für Opfergaben, glaube ich, teilweise auch. Damit wurden Dinge natürlich gebaut und wahrscheinlich war einfach das Bewusstsein für, naja, das geht jetzt ja gar nicht so schnell, dass irgendwie der nächste Baum wieder wächst, der war einfach noch nicht da. Das heißt, es gab einen gewissen Punkt, wo die Insel wirklich komplett, also einfach
kahl war.
Mhm. Ne? Also es gab keinen einzigen Baum mehr auf dieser Insel. Und genau das hat sich über Jahre und Jahrzehnte einfach und Jahrhunderte halt so entwickelt, dass einfach es immer mal wieder Versuche gab, so, naja, welchen Baum können wir denn irgendwie nehmen und so. Und teilweise hat das dann auch auf sehr kleinem Raum funktioniert. Also das sind dann halt irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9 Bäume mal nebeneinander und auch mal ein paar Palmen und so. Aber es gab nicht so richtig so diesen einen Baum, weil natürlich die Erde, ne, die Vulkanerde speziell ist. Dann gibt es halt, das Wetter ist halt sehr speziell. Nicht jeder Baum kommt damit klar.
Und Juan Carlos hat jetzt aber eine Lösung für dieses Problem.
Den Held der Insel.
Den Naito.
Genau.
Das ist ein Baum, den sie durch, also sie haben, glaube ich, sehr, wie Vincent schon sagte, sie haben 1000 Sachen ausprobiert. Die haben eine Zeit lang Eukalyptus gepflanzt und gemerkt, dass der wächst zwar wie Hülle, ist aber eigentlich verdrängt andere Pflanzen. Und der Naito, den haben sie In Chile. Als erstes gefunden auf einem ähnlichen unfruchtbaren Boden und haben ihn dann halt rüber nach Rapa Nui gebracht und dort hat es mit dem Aito auch funktioniert, weil der offensichtlich irgendwie widerstandsfähiger ist. Der kann auf diesem Boden, das ist ja das Hauptproblem, der hat einfach keine Mineralien mehr und ist quasi wie tote Erde und der kann da trotzdem halbwegs gut gedeihen. Und
der Aito ist das ein Nadelbaum oder wie muss ich mir das vorstellen?
Der sieht ein bisschen aus oder ist auch ein Piniengewächs. Also er gehört zur Art der Pinien, so die wir ja aus Mittelmeerländern kennen. Oder ich finde es so typisch im Italienurlaub auch. Und der riecht ja auch irgendwie mal gut. Ich finde, vom Geruch war es nicht so, aber,
aber sieht so aus. Sieht total so aus, ja, genau.
Und den haben die da jetzt zu Tausenden gepflanzt. Und dort oben auf dem Vulkan haben wir uns das anschauen können. Also das war quasi die Kinderstube der Aito-Bäume. Also die Hoffnung ist jetzt wirklich groß, dass die da langfristig überleben und dann auch den Erdboden schützen, andere Pflanzen schützen. Ist das ja einfach eine Kettenreaktion, die hoffentlich positiv sein wird auf Dauer.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fußballfelder das waren, aber es war wirklich geschätzt würde ich sagen, wirklich 3, 4, 5 Fußballfelder nebeneinander, die wirklich kahl waren, also wirklich rote Erde. Und genau diese Nährstoffarmut, die der Boden hat, durch Wind, durch Erosion, durch die Regenfälle, die halt sind, wird das alles aus dem Boden rausgespült. Und ja, die Hoffnung ist groß, glaube ich, ne? Also, und wenn man Juan Carlos zugehört hat, ist er davon auch sehr überzeugt, was ja eine gute Sache ist, dass er diese, ne, eben, ich meine, ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt, er müsste eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Er könnte irgendwo seine Rente irgendwo am, keine Ahnung, Strand von Chile halt irgendwie verbringen. Und er sagt sich halt, nee, ich versuche hier irgendwie was zurückzugeben und dass dieser Baum möglichst schnell in möglichst hoher Anzahl einfach sich so gut verwächst, so gut verwurzelt, dass dieser Boden Halt bekommt, dass Nährstoffe in diesem Boden gehalten werden und genau, dass diese Kettenreaktion hoffentlich wieder in Gang gesetzt werden kann.
Und es schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir haben ja schon von unserem wahren Helden, dem anderen Helden der Insel erzählt, von Tuma. Und der ist ja im wahren Leben, ist der Ranger im Nationalpark. Ja. Und der, wir haben gestern gerade geschrieben, weil er natürlich sich freut auf den Film, der pflanzt gerade, wahrscheinlich jetzt schon wieder, Aitos auf dem Poike-Vulkan.
Ja.
Genau.
Die beiden kennen sich auch, ne? Also Juan Carlos und Tuma. Auch ihr, ich meine, Tuma kennt eh jeden auf der Insel, muss man auch dazu sagen.
Wir haben jetzt ja nochmal nachgeschaut, ne? Knapp über 7000 Einwohner hat die Insel. Da ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich, wenn man schon so eine Prominenz ist, dann kennt man wahrscheinlich gefühlt fast jeden.
Und eben die beiden kennen sich, arbeiten zusammen und deshalb war das echt ganz ein guter Zufall irgendwie, dass wir gesagt haben, ach, ihr kennt euch auch. Und
das zeigt doch wieder die Verbundenheit von Tuma, ne? Ja. Also das ist sein Land. Mhm. Auch, also noch viel mehr als das von Juan Carlos und er kämpft, glaube ich, an vielen Fronten für den Erhalt seiner Insel und seiner Kultur.
Ja. Ja. Jetzt können wir natürlich nicht über die Osterinsel sprechen, ohne nicht wenigstens einmal über diese großen Steinköpfe zu sprechen.
Ja.
Die, also
ganz kurz, es sind keine Köpfe.
Sondern?
Es sind ganze Statuen.
Ach komm.
Ja. Die haben im Prinzip Füße und Arme. Ne? Also die Köpfe, ne, gebe ich dir vollkommen recht, die sind halt riesig. Mhm. Und das ist das, was sofort ins Auge fällt. Mhm. Aber wenn man sich das genauer anguckt, haben die eigentlich Arme und Beine auch.
Ach, also weil ich muss ja jetzt ehrlich gesagt auch zugeben, ich wusste vorher nicht viel über die Osterinseln, außer eben, dass es dort diese Steinfiguren gibt. Ja. Und ich vermute, es geht vielen so. Die Frage, die man sich ja schon stellt, ist, warum stehen die da? Warum? Wer hat sie da hingestellt und wie?
Ja.
Habt ihr das bei eurem Besuch auch rausgefunden?
Also auf jeden Fall ist natürlich das Bild. Ne? Und es gibt umgerechnet, glaube ich, 890, 900 insgesamt, also auf der ganzen Insel verteilt. Das berühmteste Bild ist meistens Tongariki, heißt das, ist dieser Ort. Da stehen, glaube ich, 15 nebeneinander, die dorthin gestellt, also quasi, die standen schon immer da, die wurden aber im Prinzip gerade, ne, das Thema Tourismus, die wurden quasi nochmal restauriert, dass einfach das ein schönes Bild ist. Das sind so die das berühmteste Bild, diese großen Steinköpfe. Und davon gibt es ja insgesamt knapp 900 auf der ganzen Insel, teilweise fertig, teilweise auch noch gar nicht fertig. Und letztendlich sind das, so sagt es zumindest die Geschichte, weil es gibt, glaube ich, gar keine so eine hundertprozentige Begründung, warum die jetzt da sind. Also es gibt viele Theorien, es gibt die wahrscheinlichsten Theorien, aber die einfach, so ein bisschen auch auf die Insel aufpassen sollen. Ne? Mhm. Also die auch bewusst zum Beispiel mit dem Rücken zum Meer stehen. Das heißt, die gucken alle ins Landesinnere rein, weil sie halt eben ne, über ihre Schäfchen so ein bisschen wachen. Mhm. Und aber eigentlich kamen die, glaube ich, auch durch den Wettkampf. Ne? Also wurde quasi immer wieder eine neue Figur sozusagen erschaffen.
Ich glaube, auch da schließt sich der Kreis ein bisschen zum, nicht ganz zum Tapati, aber zu den Ursprüngen der Rapa Nui, weil damals ganz am Anfang von, als diese Insel überhaupt bewohnt war, waren halt diese rivalisierenden Stämme. Und eine Methode, sich gegenseitig zu zeigen, wer der Tollere ist oder wer die stärkeren Tribe hat, haben sie diese Figuren halt erschaffen und dann präsentiert und an ihren jeweiligen Platz gebracht. Und dann, was Vincent halt auch schon gesagt hat, geht es halt darum, dass die Rapa Nui unglaublich spirituell auch sind. Und die einfach daran glauben, dass diese Moai über sie gewacht haben und sie beschützt haben. Und wir haben ja in einem anderen Zusammenhang auch mit einem Historiker gesprochen, der uns erklärt hat, dass viele Rapa Nui heute noch dran glauben, dass diese Figuren mit Mana, also mit reiner spiritueller Kraft sozusagen dorthin gewandert sind.
Von so. Selber sozusagen.
Von selber, ja. Also die Moai, da, ich glaube, das ist für die Rapa Nui, die interpretieren da ganz viel rein. Und sie versuchen die wirklich sehr zu beschützen. Auch das zeigt wieder, die könnten sie noch viel mehr vermarkten. Ja, die wurden restauriert, dass das schön aussieht. Aber du fährst über die Insel mit dem Auto. Du kannst eigentlich fast überall mit dem Auto hin. Die Wege sind auch recht weit. Und da sind jetzt nicht wie im Disneyland große Schilder, die irgendwie sagen, hier nach Tongariki, da nach Anakena oder sowas. Sondern da sind teilweise nur 1 Meter große, in braun gehaltene Schilder, wo dann da drauf steht, wo es zur nächsten Moai-Statue geht. Und manchmal bist du auch überrascht, da ist wieder eine. Ja. Und es ist, da gibt es auch keinen Kiosk, der dir irgendwie Cola verkauft oder irgendwie du kriegst Postkarten oder all das, was wir von vergleichbaren, vielleicht sogar weniger imposanten Sachen in der Welt kennen, ist es dort so gering, also die vermarkten das quasi null. Mhm. Auch das finde ich irgendwie wieder super charmant und ich hoffe total, dass sie sich das erhalten, weil die verkaufen ja nicht ihre Seele, also gar nicht.
Also und das, ich meine letztendlich, wenn man mal kurz bei WhatsApp reinguckt, es gibt sogar ein Emoji von so einem Moai. Stimmt. Ne? Also das heißt, also die Möglichkeit, ne, weil durch diese Präsenz, weil es jeder kennt, könnte man das, glaube ich, noch viel mehr ausschlachten. Und natürlich, klar, gibt es am Flughafen auch Magneten und so ein Kram, das gibt es schon, aber halt vor Ort quasi an diesen wichtigen Städten quasi. Ne? Weil die
da
halt
sind jetzt nicht noch Ständchen und da wird noch Cola und Souvenirs und
genau, weil halt dieser Ort oder diese Orte, die es ja auf der ganzen Insel gibt, dass die so eine große, besondere Wertschätzung quasi irgendwie genießen, dass man halt nicht sagt, ja Mensch, dann können wir da noch irgendwie noch eine schnelle Mark mit verdienen. Mhm. Das fand ich auch irgendwie sehr, sehr sympathisch und gleichzeitig eben auch, sage ich mal, als wir das erste Mal diese Statuen gesehen haben, trotzdem sehr beeindruckend. Also man wird quasi ja so ein bisschen in diesen, so ich meine, letztendlich haben auch alle ein unterschiedliches Gesicht, ne, also man sieht es im ersten Moment vielleicht gar nicht, aber man steht dann wirklich da und guckt diese Statuen an und denkt sich so, also irgendwie ist es wie so ein, keine Ahnung, man wird so gefasst wie so ein Warpstrahl, den man so sieht, man wird so richtig reingezogen in diese Faszination, was echt, also es ist wirklich toll ist. Ne? Also auch vielleicht natürlich jetzt, wir wussten natürlich noch vielleicht ein bisschen mehr, ohne jetzt jemanden nahe treten zu wollen, aber über den ganzen Hintergrund und die Wichtigkeit dieses Ortes und da, wie wichtig es für die Menschen ist, aber man steht da wirklich und denkt sich so, boah, das ist, es gibt, glaube ich, wenige Orte, die so eine Strahlkraft haben. Ja. Und vielleicht ist es auch gerade dieses Mana, ne, wovon die Leute denn sprechen, dass du da stehst und denkst so, boah, Mensch, das ist hier echt ganz besonders. Und dass das vielleicht auch das in dir auslöst so und sagt, Mensch, ja, könnte ja eigentlich schon sein. Ne? Vielleicht sind die ja wirklich hier.
Und der Zauber dieses nicht genau Wissens, weil es ist einfach, also wir stottern hier nicht nur so vor uns hin, weil wir jetzt gerade irgendwie wieder unsere Recherche vergessen haben. Ganz viele Sachen sind auch bis heute nicht klar. Also man kann nicht ganz hundertprozentig genau sagen, wie die diese Steine damals bewegt haben zu den Orten. Weil die hatten keine Pferde dort, die sie irgendwie gezogen haben. Oder also das sind ja tonnenschwere Figuren. Und wieso die genau da stehen, wieso manche dann doch wieder nicht nach innen schauen, sondern auch es welche gibt, die zu mir schauen, wieso liegt der dann noch beim Steinbruch? Ganz viel ist gar nicht geklärt, obwohl da Historiker seit Jahrzehnten sich da auch mit beschäftigen. Und ich glaube, auch das macht diesen Zauber aus, dass jeder so seine Theorien hat und man auch ein bisschen immer noch einfach nur glauben kann, was man möchte. Mhm. So.
Voll, genau das, ne? Also diese, es wird immer ein kleines Geheimnis irgendwie immer bleiben. Und genau diesen Spielraum, den merkt man auch relativ schnell bei sich selber, so, wo man denkt, ja, naja, könnte ja, und ach, guck mal da, und jeder versucht so ein bisschen was zu entdecken, ne, und dieses Geheimnis so ein bisschen mehr zu lüften. Aber wahrscheinlich wird es auch für ewig so bleiben. Und das ist aber, genau, aber das ist vielleicht auch das Spannende und das macht auch diese Magie dieses Ortes halt irgendwie aus, dass man halt nicht genau hundertprozentig vielleicht weiß, was tatsächlich der Ursprung ist und genau, ja.
Kommen wir vielleicht am Schluss nochmal ganz kurz zu deinem Tapati zurück.
Oh, da war ja was.
Da war ja was. Ihr habt ja währenddessen immer schön fleißig weiter trainiert.
Ja, genau.
Und Tuma Hecke hat ja, glaube ich, auch wieder tatsächlich gewonnen, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Klar, Tuma Champion, auf jeden Fall.
Tuma La Machina.
La Machina. Die Maschine. Genau. Also die Kommentatoren, ne, das ist ja dann schon halt, ne, weil wir auch das Thema Touristen hatten und auch für die Einheimischen. Das heißt, da sind dann schon auch also eine große Lautsprecher aufgebaut, ne, mit Moderatoren und Kommentatoren, die dann quasi gerade bei so einem Paddeln, wenn man ja natürlich nicht nebendran stehen kann, sondern wenn die auf dem Meer sind, dass die halt im Prinzip auch sagen können, wer ist als vorne, wer ist hinten, wo ist hier gerade der Zwei- oder Dreikampf, was auch immer. Und Tuma Hecke, ne, wurde dann immer quasi vom Kommentator immer gerne als Tuma Hecke La Machina Veri Veri irgendwie angepriesen und angesagt. Ist aber
kein Wunder, wenn du 20 Mal diesen Wettkampf gewonnen hast.
Und aber auch vollkommen zu Recht, wirklich. Also ich finde absolut ist es einfach eine Maschine. So, und
aber so wie du, oder? Also ja, jetzt klar, bist so du ja auch da angetreten.
Ja, mich nennt man auch nur noch die Maschine.
Und wie war das denn dann am Schluss? Also du bist quasi, nachdem Tuma Hecke seinen Wettkampf angetreten hat, durftest du dann ran.
Genau, wir haben uns im Prinzip diesen Triathlon, den quasi Tuma machen musste, haben wir uns überlegt, okay, wir machen das quasi, wir müssen das so ein bisschen adaptieren auf einfach, was ich bereit bin. Es soll natürlich eine Herausforderung sein, keine Frage, aber es muss natürlich irgendwie zumindest ansatzweise das spürbar sein, die Anstrengung, die Tuma hat. Das heißt, wir haben auch gesagt, okay, wir paddeln quasi auf einem Kajak sozusagen oder auf diesem Schilfkajak. Ich muss natürlich auch laufen, nicht mit 20 Kilo, aber mit 10.
Auch mit Bananen?
Auch mit Bananen, ja, genau. Also trainiert habe ich eigentlich tatsächlich mit so einer Art Sandsack. Mhm. Also das ist wie so eine Art, man kennt ja immer so diese, die man im Flieger oft hat, diese Kissen, so diese Nackenkissen. So ähnlich, nur halt eben 20 Kilo schwer. Damit habe ich trainiert und dann war eben nach dem Laufen eben auch Paddeln auf dieser Surfboard-Konstruktion.
Entschuldigung, diese Bananen, scheuert das nicht?
Volle Pulle. Und ich habe auch sogar gesagt, ich meine, wir haben uns ja im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, okay, ich muss anfangen mit Kanu fahren. Mhm. Also sprich, ne, draußen 1 Kilometer oder knapp 700, 800 Meter quasi vom Meer aus startend an die Küste paddeln. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann könnte meine Schuhe denn bitte da sein, weil ich muss dann schnell in die Schuhe rein und ich brauche dann schnell
Ich denke, das ist barfuß. T-Shirt.
Ja, ja, pass auf. Dachte ich also, na ja, aber wir laufen über die Straße. So, ne, da fahren Autos. Okay. Also ich mein so, aber in dem Moment, okay, egal. Bananen her, barfuß, was soll's. Genau. Und das war dann, also quasi, ne, das war dann irgendwann auch Teil dieses ganzen Nachempfindens, so dieser Strapazen, den Tuma sich natürlich aussetzt, auf einer ganz anderen Skalierung, keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber reden, das, was er natürlich leistet, ein Vielfaches höher ist, aber dass eben dieses maximale Nachempfinden, hieß es dann eben auch, okay, auch laufen, 2 Kilometer, 10 Kilo Bananen und barfuß und danach eben auf diese Surfboard-Konstruktion, auch aus Schilf, liegend 1 Kilometer paddeln, was echt mit Abstand das Schwierigste war. Also ich meine, keine Ahnung, ich bin bei weitem davon entfernt, irgendwie Surfer zu sein. Ich habe da einmal in meinem Leben drauf gestanden, habe aber schon auch mitbekommen, dass das wirklich das Schwierigste ist. Also wirklich, das zu paddeln, die Welle anzupaddeln und so weiter, super anstrengend. Und das einen Kilometer zu machen, da war jetzt nicht mehr viel im Tank danach.
Lass uns mal reinhören.
Vamos, 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 estamos en la mitad.
Das war Tuma, ne, der dich da angefeuert
genau,
hat.
Genau, also beim Training war er ja noch bei mir, beide, also im Kajak quasi nebendran und auf dem Surfboard. Bei dem Wettkampf war er dann zum einen im Boot, ist mit mir gelaufen und dann wieder auch aufs Boot, ne, also sprich Kajak, laufen und dann wieder paddeln. Der war nebendran auf dem Boot und hat natürlich geguckt, ist erstens mal natürlich alles sicher, ne, geht's mir gut. Also muss man ja auch sagen, wenn man da irgendwie einen Kampf bekommt oder was auch immer, ohnmächtig wird, dann musst du einfach auch ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das heißt, er war immer vor Ort, nicht nur um mich quasi natürlich anzufeuern und als mein Mentor an meiner Seite zu sein, sondern auch einfach ein bisschen auf mich aufzupassen. Was einem selber natürlich in dem Moment auch irgendwie nochmal ein gutes Gefühl gibt, zu wissen, die Person, mit der du die letzten Tage trainiert hast, der an deiner Seite war, der bereit war, dir seine Insel zu zeigen, deine Tradition quasi dir klarzumachen, dass du eben, dass man das eben versteht, nicht nur mitzumachen, sondern auch den Spirit zu verstehen, dass der an deiner Seite ist. Und dann, ja, war die Parole niemals aufgeben.
Und dann hast du es geschafft, die alles entscheidende Frage.
Ja, genau. Ich hab's tatsächlich geschafft, mit Ach und Krach vielleicht irgendwie. Aber
Sina, hast du jemals an ihm gezweifelt?
Natürlich nicht.
Nein, genau. Keinen das ist halt zwischendrin Moment. Vielleicht mal anders. Aber ich habe auch zwischendrin selber an mir gezweifelt. Ist halt einfach. Also, ne, man muss diese Umstände vor Ort einfach mit einberechnen. Heiß, Wellengang, alles Mögliche, Strömung, keine Ahnung. Ne? Denn teilweise war dann auch gerade, wenn man Richtung Küste quasi oder Richtung, ja, im Prinzip Küste, also den Start und Endpunkt des Laufens hingepaddelt ist, da sind super viele Seeigel im Wasser. Mhm. Wenn du dann gerade irgendwie gerade das Problem hast mit Ebbe und ich dachte so, ich paddel halt rechts und links an diesem Schilf vorbei, mach so aua, aua und hau halt irgendwie so volle Pulle in diese zwei Seeigel rein. Mhm. Also es sind alles so Sachen, egal, es hat funktioniert und man ist natürlich stolz wie Bolle, wenn du da ankommst und denkst dir, ja, genau das ist es halt so, dass du jetzt das eine körperlich geschafft hast, aber dass du genau das umgesetzt hast, was dein Mentor dir eigentlich von Anfang an mitgegeben hat. Selbst wenn du denkst, du kannst nicht mehr, bleib dran. Versuch es, zieh durch und genau das umzusetzen und natürlich auch ihn so ein bisschen stolz zu machen. Mhm. Das hat sich dann fantastisch angefühlt.
Aber das hast du, glaube ich, auch. Und wir wussten alle, dass dein Endgegner dieses auf dem Bauch liegende Paddeln ist. Und ich glaube,
also wenn ihr das sehen wollt, wie Vincent wie eine kleine Schildkröte paddelt.
Ja, Schildkröte wäre noch elegant, ehrlich gesagt.
Könnt ihr im Galileo Explorer euch anschauen jederzeit?
Unbedingt. Also ich glaube tatsächlich jetzt, das ist so ein toller Ort und so ein besonderer Ort, dass es sich, glaube ich, wirklich lohnt, da mal reinzugucken, weil wir auch die Erzählweise, wir als ganzes Team ja das auch vor Ort gespürt haben. Ne? Klar habe ich jetzt vielleicht ein paar Sachen mehr gemacht, aber das ganze Team war Teil des vor Ort. Das war sowohl Sina als auch Cedric, der Kameramann, ne? Und die Übersetzer vor Ort. Also auch dieses ganze Teamgefühl, wenn man diesen Film gesehen hat, glaube ich, kommt ganz gut rüber. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall.
Also vielen Dank, dass ihr uns habt teilhaben lassen an allem, was ihr da so erlebt habt.
Sehr gerne.
Und jetzt natürlich die Frage, ihr habt mich so schon begrüßt in der Sprache der Rapa Nui. Könnt ihr denn auch euch so verabschieden?
Na klar, Maruru.
Genau.
Maruru.
Maruru in diesem Sinne.
Dann sage ich auch Maruru und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei bei Mission Wissen weltweit. Bis dahin, tschüss, ciao. Macht's gut.